Ja, wir kennen alle Menschen, die große Reden schwingen. Ein 11-jähriger Sohn, der sich das immer von seinem Vater gefallen lassen musste. Der Vater konnte hervorragend irgendwas artikulieren und von sich lassen. Hatte der Sohn irgendwann gesagt, Papa, du hältst dich groß wohl für das große Los der Welt. Weil er gemerkt hat, von dem, was der Papa sagte, war vieles auch nur Schall und Rauch. Also man kann vieles sagen, aber unter Umständen bleibt am Ende wenig übrig. Es gibt allerdings auch Reden, die die Welt wirklich verändert haben. Also Reden, die etwas bewegt haben, die nicht Schall und Rauch waren, sondern die für einen Umbruch, irgendwelche Veränderungen gesorgt haben. Es gibt auch ein Buch dazu von Gerhard Jelinek, Reden, die die Welt veränderten. Er schreibt geschichtlich von Menschen, die irgendwie etwas bewegen konnten, durch Reden, die sie gehalten haben, also Reden, die außergewöhnlich haben. Er spricht von Jesus und der Bergpredigt, über die wir gleich reden werden, als Jesus aber gesagt hat, aber ich habe euch gesagt, liebet eure Feinde. Und er schreibt, wie das sozusagen die Welt geprägt und teilweise auch verändert hat. Er berichtet von anderen Leuten, von Martin Luther, der auf dem Reichstag zu Worms dem Kaiser widerstanden hat, der nicht widerrufen hat, der es nicht genauso gesagt hat, aber mit ähnlichem Wortlaut, hier stehe ich und kann nicht anders. Ich bin gebunden an Gottes Wort, an das, was ich erkannt habe und kann nicht irgendwelchen Traditionen mich beugen. Und wir wissen, das hat dazu geführt, dass die evangelische Kirche letztlich mit entstanden ist, eine Rede, die etwas bewegt hat. Es gibt auch Reden, die die Welt negativ bewegt haben, also nicht nur das Positive. Vielleicht erinnert euch an Adolf Hitler, der zu Beginn des Polenfeldzuges gesagt hat, ab 5.45 Uhr war es, glaube ich, ne, wird zurückgeschossen. Das war natürlich Quatsch, weil wir haben zuerst geschossen, aber diese Rede hat den Zweiten Weltkrieg eingeleitet. Und man kann sagen, auch Menschen, die Schlimmes getan haben, manchmal hervorragende Rhetoriker, die Menschen mitgezogen haben in den Untergang durch ihre Reden. Vielleicht erinnern wir uns an John F. Kennedy in Berlin, an diesen Satz, ich bin ein Berliner, also ein bisschen gebrochener als ich, aber der sich verbunden hat mit den Deutschen, der uns seinen Beistand, seinen Rückhalt sozusagen deutlich gemacht hat, ich stehe zu euch. Man könnte das so weiterführen. Martin Luther King, diese berühmten Worte, I have a dream. Und dann träumt Martin Luther King von einer veränderten Gesellschaft. Und es gibt sicher noch viele andere Reden. Manche davon, wer mal Lust hat, das geschichtlich bisschen zu sehen, kann sich das Buch kaufen und darin nachlesen. Es lohnt sich, einfach mal so einen geschichtlichen Überblick zu bekommen. Reden, die die Welt veränderten. Heute reden wir über Jesus, der also durch die Bergpredigt etwas Veränderndes gesagt hat. Wir haben heute nur die ersten beiden Verse der Bergpredigt, Matthäus 5, 1 bis 2, wenn du einmal klickst. Da heißt es, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Was er sprach, kommt im Mai und dann darauf folgend. Aber wir wollen ja mal die Einleitung zur Bergpredigt, das ist auch wichtig, damit wir sehen, dass das in einen gewissen Rahmen gehört. Was ist die Bergpredigt? Das erste habe ich mal überschrieben, vier Gedanken. Der erste, was ist Ihre Botschaft? Was ist die Botschaft der Bergpredigt? Ganz einfach gesagt, es ist eine Regierungserklärung. Vielleicht kennt ihr Politiker, die ihre Regierungserklärung verkünden. Man ist manchmal erstaunt, wie viel man sagen kann, ohne Inhalt zu haben, ohne den Politikern nahe treten zu wollen. Sie wissen es manchmal nicht besser. Manches Mal geben sie uns vielleicht auch bewusst was Falsches mit auf dem Weg. Sie schüren Hoffnung. Aber ich vermute mal, viele sind bemüht. Aber es ist manchmal trotzdem nur heiße Luft. Jetzt kommt die Regierungserklärung Jesu, die Regierungserklärung Gottes. Und das Interessante ist, wenn Jesus eine Regierungserklärung loslässt, dann ist das nicht so einschläfernd, als wenn man jetzt einem Politiker eine Stunde zuhören muss, sondern interessant ist, wie die Bergpredigt endet, wie die Leute reagieren auf diese Regierungserklärung Gottes. Da heißt es am Ende Matthäus 7, 28 und 29, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also die Leute sind zutiefst erschüttert, betroffen von dieser Predigt, also eine Predigt, die die Menschen angerührt hat, bewegt hat. Manche sagen, das ist das Kronjuwel der Lehren Jesu. Das Manifest des Königs wird es auch beschrieben. Also Jesus beschreibt, wie er sich das Reich Gottes vorstellt, wie das Reich Gottes aussieht. Denn das war der Auftrag Jesu. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden. Matthäus 4, Vers 17, also ein Kapitel früher, heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war seine Botschaft. Also John Stott, ein englischer Theologe, hat das mal so gesagt, das habe ich als Zitat mitgebracht, es ist die Regierungserklärung Gottes, die beschreibt, wie das menschliche Leben und die menschliche Gemeinschaft aussehen, wenn sie unter die gnädige Herrschaft Gottes kommen. Also das ist die Bergpredigt. Sie beschreibt, wie das menschliche Leben, die menschliche Gemeinschaft aussehen, wenn Gott der Herr in unserem Leben ist. Wie sich das auswirken kann und soll, wie Gott unser Leben prägen möchte. Interessant ist, dass Jesus das in Matthäus ziemlich zu Beginn des Matthäusevangeliums schreibt, die Bergpredigt, denn das Matthäusevangelium richtet sich an Juden. Und Jesus korrigiert schon von Anfang an seines Wirkens das jüdische Verständnis des Reiches Gottes. Juden hatten ein menschliches Verständnis, ein materialistisches Verständnis vom Reich Gottes, ein militärisches Verständnis vom Reich Gottes. Sie erwarteten, wenn Gott Herr ist, dann wird das territoriale römische Reich weggeputzt. Dann werden wir wieder ein Volk sein, eine Nation mit einem König. Das war ihre Vorstellung, ihr Wunsch. Und Jesus korrigiert das von Anfang an und sagt, das Reich Gottes ist nichts Militärisches, es ist nichts Äußerliches. Sagt, das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes in deinem und meinem Leben. Was Gott in meinem Leben verändert, was er in meinem Leben verändern möchte, da zeigt sich das Reich Gottes. Es ist etwas in uns, was Gott in uns bewirken will, in Menschen, die mit ihm leben. Das Reich Gottes ist geistlich zu verstehen. Ganz wichtig, das Reich Gottes ist da, wo Jesus ist, hat jemand gesagt. Da, wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Jesus sagt das selber von sich in Lukas 17, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und Jesus bezieht es auf sich selbst. Das Reich Gottes hat begonnen, weil ich da bin. Ich baue das Reich Gottes. Das Reich Gottes, darum geht es also, dass Gott unser Herz regieren möchte, unser Denken, unseren Verstand. Das ist das Reich Gottes. Das sollen die Juden verstehen. Das hat nichts mit Militär und Macht zu tun, sondern mit meinem Leben, mit dem Alltag. Er will, dass man diese Dinge lebt, umsetzt. Das Ende des Matthäus-Evangeliums im Missionsbefehl endet eben Jesus mit diesen Worten, Matthäus 28, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Er sagt, das Reich Gottes hat etwas mit dem Umsetzen dessen zu tun, was Gott uns mitgibt. Jesus selber hat das Reich Gottes so verstanden und er hat die Bergpredigt auch so gelebt. Er hat sie in seinem eigenen Leben umgesetzt. Die Apostel waren bemüht, die Bergpredigt in ihrem Leben umzusetzen, so zu leben. Große Männer und Frauen im Reich Gottes haben sich meistens dadurch ausgezeichnet, dass sie die Bergpredigt als Grundlage ihres Lebens hatten, die Bibel, aber an der Bergpredigt ihr Leben ausgerichtet haben, an dem, was Jesus konkret über bestimmte Dinge sagt. Also wir Menschen wünschen uns ja Erweckung. Ich bin überzeugt, wenn es uns gelänge, die Bergpredigt zu leben, dann würden wir wahrscheinlich Erweckung erleben. Dann würden die Menschen automatisch neugierig. Ich werde aber noch darüber sprechen, dass das nicht ganz so einfach ist. Wer sind die Adressaten der Bergpredigt? Der zweite Gedanke, da gibt es so ein bisschen Streit drum, sind es nur die Jünger oder ist es alle Menschen, die da saßen und zugehört haben, das ganze Volk sozusagen? In Matthäus 4, Vers 25 hieß es nämlich, kurz vorher, große Menschenmassen umlagerten ihn, wohin er auch ging. Und zur Bergpredigt zieht Jesus sich auf einen Berg zurück, eigentlich, um sich von den Menschen ein Stück weit, in Anführungszeichen, distanzieren zu können, nicht weil er die nicht mochte, sondern weil diese Zeiten meistens genutzt hat, um mit Gott zu reden, zu beten, für sich Ruhe zu haben. Das funktionierte aber nicht, weil die Menschen ihm folgten. Und dann heißt es, so beginnt die Bergpredigt, und ich finde, das ist der wichtige Satz, seine Jünger traten zu ihm, als er auf dem Berg ist. Und ich bin der Überzeugung, die Bergpredigt richtet Jesus zuerst an die Menschen, die ihm schon nachfolgen, die mit ihm unterwegs sind, wissend, dass auch da noch andere sind, die zuhören. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Jesus sagt in der Bergpredigt nicht, praktiziert die Bergpredigt, lebt so, dann werdet ihr Christen. Das sagt Jesus nicht, sondern Jesus sagt, wenn ihr Christen seid, wenn ihr mit mir in Beziehung lebt, dann werdet ihr versuchen, so zu leben. Versteht man den Unterschied? Er macht also aus den Menschen nichts, was sie nicht sind, sondern sagt, wenn du Christ bist, dann sollte das dein Leben prägen. Und wenn du nicht Christ bist, sollte es dich ins Nachdenken bringen, wie deine Beziehung zu Gott ist. Die größte Anklage, die wir Christen erleben, ist, wenn Menschen sagen, lebt nicht so wie die Christen. Also Gandhi zum Beispiel hatte mit der Bergpredigt, die fand er super, er hatte nur ein Problem mit den Christen, die er kennengelernt hatte, und hatte gesagt, so wie die will ich nicht sein. Und Jesus sagt eigentlich, wir sollen versuchen, uns von der Bergpredigt prägen zu lassen, versuchen, danach zu leben. In Matthäus 6 sagt Jesus diesen Satz, und ich denke, das ist so ein Schlüsselwort in der Bergpredigt, macht es nicht wie sie. Und da bezieht Jesus sich in diesem Zusammenhang auf Heiden, aber er sagt auch, macht es nicht wie die Leute, die ihre Frömmigkeit zur Schau stellen, die gesehen werden wollen, sondern lebt aus der Beziehung zu mir, gestaltet das Leben aus der Beziehung zu mir. Ich möchte es mal vergleichen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so Parfümflakons. Man kann es vielleicht auf der Seite so schattenhaft erkennen. Diese Parfümflakons von früher, die hatten so einen Gummi, da konnte man drücken und dann wurden das Parfüm sozusagen zerstäubt, kam in die Luft. Und es gibt mal dieses Bibelwort im 2. Korinther, dass wir ein Wohlgeruch Christi sein sollen. Im Prinzip spricht Jesus davon, die Bergpredigt soll unser Leben so gestalten, wenn wir Christen sind, soll es uns so prägen, dass wir ein Wohlgeruch Christi sein können. Eine Missionarin hat das erzählt, die in China unterwegs war. Sie sagte, die erste Lektion, die sie Missionsschülerin gegeben hat in China war, die ging einfach durch den Raum und wieder raus. Und dann hat sie die Schüler gefragt, ob ihnen etwas aufgefallen sei. Und die eine hat gesagt, ja, sie haben nichts gesagt und so. Und die andere hat gesagt, ich habe gerochen, sie haben ein schönes Parfüm. Und die anderen Schülerinnen haben gelacht, weil sie dachten, das ist die falsche Antwort. Und die Missionarin hat gesagt, genau das wollte ich hören. Da hat sie gesagt, bevor ihr in China mit den Leuten ins Gespräch kommen könnt, in Chinesisch mit ihnen sprechen könnt, wird euer Leben reden. Euer Leben wird zu den Menschen sprechen. Und ich wünsche mir für euch und für mich, dass unser Leben ein Wohlgeruch Christi ist. Dass wir etwas weitergeben können von dem, was wir erleben. Darum geht es. Also nochmal, Jesus spricht nicht zuerst zu der Menschenmasse. Denn es ist ganz wichtig, dass wir Jesus nicht zuerst als Lehrer und dann als Retter sehen, hat Oswald Chambers mal gesagt. Er hat gesagt, in der Gesellschaft ist es so, dass die Menschen Jesus erst als Lehrer sehen und irgendwann als Retter. Er hat gesagt, für Christen ist es wichtig, dass Jesus erst unser Retter ist und dann unser Lehrer ist. Nur dann macht es Sinn, die Lehren Jesu zu leben. Er hat gesagt, man kann doch nicht erwarten, dass Menschen die Lehren Jesu umsetzen sollen, wenn sie den Heiligen Geist gar nicht haben, wenn Jesus in ihnen nicht am Wirken ist. Dann müssen sie ein Ideal leben, an dem sie immer scheitern. Und das wollte Jesus eben nicht. Also es ist nutzlos, Menschen, deren Herzen nicht erneuert ist, Menschen, die in ihrem Leben Mängel aufweisen, wie wir alle, Menschen, die falsche Ansichten haben, zu verlangen, dass sie leben wie Christen, aber sie sind keine Christen, weil ihr Herz nicht erneuert wurde. Also ganz wichtig, wenn wir die Bergpredigt reden, ist es eine Einladung an Christen, an Menschen, die mit Jesus leben. Und es ist eine Herausforderung für Menschen, die sagen, ich bin aber einer der Zuhörer. Also wenn du noch keine Beziehung mit Jesus hast, ein Zuhörer bist, dann lädt Jesus dich ein, von einem Zuhörer zu einem Nachfolger zu werden, ein Jünger zu werden. Jesus hat das mal gesagt in Johannes 1, Vers 12, da schreibt er, so viele ihn aber aufnahmen, denen ergab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an ihn glaubten, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Also Jesus fordert die Zuhörer heraus, sich zu prüfen, wo stehe ich? Ein drittes, welche Meinung gibt es über die Bergpredigt? Das ist auch wichtig, weil Menschen die Bergpredigt sehr verschieden verstehen. Und die Frage ist, wie sie wirklich gemeint ist. Eine Überzeugung ist, dass die Bergpredigt abgelehnt wird vom Inhalt, dass man sagt, das ist eine Überhöhung. Das ist Vergiftung wahrer Ethik, so hat das Nietzsche gesagt. Sklavenmoral hat das tituliert. Er hat gesagt, die Bergpredigt wäre was für Feige und Untüchtige. Denn da wird nicht Leistung bezahlt, sondern wer arm ist, wer leidet. Und er hat gesagt, und die, die dann arm sind und leiden, können sich gut fühlen und gegenüber den anderen verteidigen, aber es knechtet Menschen, hat er gesagt. Das war seine Überzeugung. Die Starken werden klein gemacht. Etwas für Feige und Untüchtige. Also das meint Jesus garantiert nicht, das ist uns wahrscheinlich bewusst. Aber es gibt die Leute, die sagen, Bergpredigt hat gar keine Relevanz für uns, weil das würde alles ins Unmögliche verdrehen. Manche haben gesagt, es sind Ausnahmeregeln für Ausnahmesituationen. Die haben gesagt, Jesus schildert so ein Ideal, das man eigentlich kaum leben kann. Und er hat das nur deshalb gemacht, weil Jesus wusste, dass er bald sterben wird, dass die Jünger bald sterben werden. Und da hat er gesagt, für diese kurze Zeit brauchen wir ein paar Ausnahmeregeln. Also ihr geht ja sowieso bald zum Herrn, verkauft alles, was ihr habt, habt Frieden mit jedermann, denn ihr seid sowieso bald weg. Das meinen manche, aber das ist ziemlich klar, meine ich, dass Jesus das nicht gemeint hat. Er hat hier nichts mitgegeben, was nur für Ausnahmesituationen beschrieben ist. Manche sagen, die Bergpredigt hätte nur den Sinn, uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Weil wenn man sie liest, ist man so erschüttert über sein eigenes Leben. Und das wäre ihre einzige Aufgabe, dass ich hinterher so zerknirscht bin, dass ich nur sagen kann, Jesus, hilf. Also das ist nicht ganz falsch, aber es ist nicht der einzige Sinn der Bergpredigt, uns nur zu zeigen, was für kleine Würstchen wir sind. Und dann uns in die Arme Gottes zu treiben. Das kommt aber auch noch. Ne? Wir sollen in die Arme Gottes fliehen, aber es ist nicht die einzige Aufgabe. Manche sehen der Bergpredigt soziales Evangelium. Es gibt Menschen, die sagen, was da drin steht, wenn wir alle so leben würden, egal ob wir Christen sind oder nicht, die Gesellschaft würde aufblühen. Wir sind doch gut, im Grunde unseres Herzens sind wir gute Menschen. Lasst uns so leben und es gelingt alles. Es blüht und wir gehen freundlich miteinander um. Dieser Gedanken des guten Menschen ist eigentlich durch zwei Weltkriege bitter zerstört worden, dass Menschen, die in den Weltkriegen gelebt haben, beschreiben, wie erschüttert sie waren, zu sehen, was Menschen, von denen sie dachten, sie seien in ihrem Herzen gut, tun. Also wer das nicht glaubt, muss nur mal Filme aus der Zeit gucken und ihm wird deutlich werden, dieser Gedanke, der Mensch ist im Herzen gut und wenn wir das alle leben, wird es Friede, Freude, Eierkuchen. das können wir alle umsetzen, das ist Utopie. Weil ich habe es davor deutlich gemacht, man kann nicht erneuert leben, wenn man nicht erneuert ist, wenn im Herzen nichts passiert ist. Manche sagen ähnlich, das sind so allgemein zu erfüllende ethische Maßstäbe, die gibt es in allen Religionen. Was da drin steht, ist gar nicht so schwierig, lass es uns einfach tun. Den Leuten muss man zugute halten, dass sie die Bergpredigt wahrscheinlich nie gelesen haben, denn sonst könnten sie das nicht sagen. Also wer die Bergpredigt mal liest, kann zu dem Schluss eigentlich kommen. So einfach ist es nicht. Das Letzte, und ich denke, das ist das Richtige, was die Bergpredigt möchte, es möchte Mut machen zum Leben unter Gottes Herrschaft, weil es ja die Regierungserklärung Gottes ist. Es geht um das Reich Gottes und Jesus lädt ein, in diesem Reich Gottes unter seiner Herrschaft eben das Leben zu gestalten. Und ich bin überzeugt, dass die Bergpredigt für uns, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass wir daran arbeiten dürfen und sie ein Stück weit auch umsetzen können. Wir werden sie nie ganz erfüllen, aber wir tun das ja nicht alleine. In Titus 2, Vers 14, einmal weitermachen, da schreibt Paulus, also Jesus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Also wenn Gott uns gnädig ist, unsere Gnade erweist, rettet uns das nicht nur, sondern die Gnade wird uns auch verändern und prägen. Sie macht uns fähig zu guten Werken. Das heißt nicht, sie macht uns zu Supermenschen, wir machen alles richtig. Das steht da nicht, aber sie ermächtigt uns mit der Hilfe des Heiligen Geistes an uns zu arbeiten und zu verändern. Aber ganz wichtig, das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Satz, damit man die Bergpredigt nicht falsch versteht. Die Bergpredigt ist kein Moralkodex, etwas, was ich abarbeiten muss, sondern sie ist eine Charakterbeschreibung. Eine Beschreibung des Charakters Christi, der auch unseren Charakter prägen soll. Nochmal, der Unterschied ist wirklich entscheidend. Es ist eine Charakterbeschreibung und kein Moralkodex, den ich abarbeiten muss und abhaken muss, sondern eigentlich so stellt sich das Leben dar, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, wird er mich in diese Richtung prägen und verändern. Darum geht es. Darum ist es auch richtig als Nächstes, sie zeigt, Entschuldigung, habe ich gar nicht, kannst du rückmachen. Darum ist es auch richtig, sie zeigt die Notwendigkeit der Wiedergeburt, dass wir Christen sind, um das leben zu können. Und sie zeigt die Notwendigkeit, dass wir vom Heiligen Geist abhängig sind. Wer die Bergpredigt aus eigener Kraft leben will, wird scheitern. Wer sie mit der Hilfe des Geistes Gottes lebt, der wird befähigt, in ihr zu wachsen, an ihr zu wachsen. Der wird vielleicht auch scheitern, mit Sicherheit an manchen Punkten. Aber er darf reifen und wachsen aus Christus, weil Christus in ihm durch den Heiligen Geist wirkt. Und sie treibt deshalb zum Evangelium, zu Jesus, und sie treibt uns zur Gnade, immer wieder uns abhängig machen von Jesus, sagen, Herr, wenn ich das leben soll, deine Regierungserklärung in meinem Leben umsetzen will, dann wird mir deutlich, alleine kann ich das nicht. Das kann ich wirklich nur, wenn du mir hilfst. Und genau das ist, um was es ja beim Reich Gottes geht, um Gottes Herrschaft in meinem Leben, was er möchte. Und wenn wir über die Bergpredigt reden, dürfen wir wissen, wenn wir sie leben, wenn wir versuchen, sie umzusetzen, dann bringt das Segen. Wenn wir die Regierungserklärung Gottes, wenn wir der Raum geben dem Heiligen Geist, sagt Jesus ja selbst in Seligpreisungen, das wird die nächste Predigt sein, selig ist. Und dann nennt Jesus einige Dinge der Menschen, die selig sind, die beschenkt sind, in deren Leben Gott etwas bewirkt, weil sie so leben, wie Gott es eben ihnen zeigt, wie Gottes Vorstellung von Leben ist. Und diese Vorstellung von Leben ist manchmal vollkommen anders als das, was die Gesellschaft uns sagt. Wenn wir die Seligpreisung lesen, werdet ihr sehen, das ist konträr zu dem, was wir in unserer Gesellschaft erleben. In der Gesellschaft heißt es, selig sind, die ihre Ellenbogen einsetzen, denn sie werden alles erreichen. Jesus sagt etwas vollkommen anderes. Aber er sagt etwas, was uns eben prägen und verändern soll. Aber er sagt, wenn wir das Leben einmal jetzt weitermachen, Matthäus 5, Vers 6, zum Beispiel, selig sind die, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Er sagt, wenn du hungrig bist, dass Gerechtigkeit in deinem Leben wird, aber auch in der Welt, wenn du das wirklich willst und dich von Gott abhängig machst und dem Raum gibst, dann wirst du satt werden. Wie viele Menschen sind unterwegs und sagen, ich bin nicht satt. Ich tue das und das und das, aber es reicht nicht. Und Jesus sagt, dass es satt gibt in ihm. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir die Bergpredigt leben können, ich habe es vorher schon gesagt, es ist die beste Methode der Evangelisation, wenn Menschen leben, wie wir Christen leben, wenn wir so verändert wirklich leben, überzeugt es Menschen. Es gilt immer noch den Satz von Vanocken, den habe ich schon mal gesagt, sagt, das beste Argument für Christus sind überzeugte Christen, die fröhlich ihren Glauben leben, die das bezeugen, was sie erleben. Und er hat gesagt, und das schlechteste Argument gegen das Christentum sind auch die Christen, die freudlos leben, selbstgerecht, gesetzlich. Und was Jesus möchte, ist doch deutlich, dieses Leben aus der Abhängigkeit zu ihm. Darum geht es ihm. Und ich bin der Überzeugung, dass Menschen dann fragen, was ist dein Geheimnis? Warum lebst du so? Wenn es um Vergebung geht, warum hast du mir vergeben? Dann kann ich sagen, weil Jesus mich dazu aufgefordert hat, dir zu vergeben. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber ich wollte dir vergeben, weil ich weiß, dass es unserer Beziehung gut tut. Das letzte, der vierte Gedanke, wie soll ich also an die Bergpredigt herangehen? Das erste, man soll sie als Ganzes betrachten, das Leben unter Gottes Herrschaft. Betrachte die Bergpredigt als Ganzes. Was man nicht tun soll, ist einfach ein Vers rausgreifen aus dem Zusammenhang, weil ich glaube, Jesus die Bergpredigt so gepredigt hat, er beginnt bewusst mit den Seligpreisungen und endet später mit diesem Gleichnis von dem Haus, weil Jesus sich was gedacht hat. Und gefährlich ist, wenn man dann nur Stücke rausgreift. Das ist wie bei so einem Steinbruch. Kannst du einmal weiterklicken? Das rechts war ich oder bin ich? Man kann es vielleicht nicht erkennen. In Obernkirchen, wo ich vorher Pastor war, da gibt es die Obernkirchener Sandsteinbrüche. Ich habe nur so getan, als würde ich das tragen, das ist klar. Ne? So stark bin ich nicht. Aber ich wollte an diesem Steinbruch was deutlich machen. Manche Menschen benutzen die Bergpredigt als Steinbruch, wo sie sich das rausgreifen, was ihnen gefällt. Und das, was ihnen nicht gefällt, das lassen sie weg. Und das darf man eben mit der Bergpredigt nicht tun. Bei dem Steinbruch ist es okay. Der Obernkirchener Sandstein ist in der ganzen Welt bekannt. Leider nicht in Münster, aber zum Beispiel der Kölner Dom hat 80.000 Tonnen Obernkirchener Sandstein verbaut. Das Weiße Haus in Washington besteht zu Teilen aus Obernkirchener Sandstein. Es weiß wahrscheinlich von euch gar keiner, wo Obernkirchen ist, aber der Sandstein, der ist bekannt. Den gibt es in Dänemark, in Holland gibt es in dem Palast von der Königsfamilie, der Katharinenpalast in Russland, überall ist Obernkirchener Sandstein. Da passt das ja. In der Bergpredigt dürfen wir das nicht machen, nur Stellen rauspicken, irgendwo was bauen, ohne den Zusammenhang zu beachten. Da werden wir dazu kommen, deshalb werden wir auch alles lesen, auch die Stellen, die uns schwerfallen und herausfordern, weil es eben wichtig ist, sie in der Gesamtheit stehen zu lassen. Manche Menschen sagen vielleicht, ich bin mal neugierig, wenn du an die Stelle kommst, wo es heißt, gib dem, der dich bittet, wenn er dich auf die Wange gehauen hat, was heißt das denn? Die wollen nur das wissen. Damit werde ich euch nicht durchkommen lassen, mich auch nicht. Wir werden alles anschauen, auch das, was schwierig ist, aber ich finde, das ist wichtig und richtig. Ein zweites, ich möchte euch Mut machen, an der Wahrheit der Schrift festzuhalten. In der Bergpredigt stehen manche Dinge, das habe ich schon gesagt, die sind kontra zu dem, was wir in der Gesellschaft erleben. Auch manchmal kontra zu dem, was ich selber empfinde, wo ich mich selber schwer mit tue. Und dann ist es schwierig zu sagen, manchmal schwierig zu sagen, Herr, du hast das gesagt, ich empfinde es so, eigentlich möchte ich lieber tun, was ich empfinde oder wie es die Gesellschaft sagt. Und ich möchte euch Mut machen, mir auch an dem festzuhalten, was Jesus zu den Themen zu sagen hat. Das bedeutet Herausforderungen für euch, für mich, für uns, aber es bedeutet eben, Jesus Raum zu geben, und dazu möchte ich Mut machen. Wenn wir anfangen, uns über die Bergpredigt zu stellen und zu kritisieren und zu sagen, was gut und richtig ist, sagt das manchmal mehr über dich aus und über mich als über die Bergpredigt. Und nochmal, hab den Mut zu sagen, Herr, es ist dein Wort und ich will hören auf das, was du sagst, auch wenn es mir vielleicht in manchen Situationen nicht gefällt, wenn es mich herausfordert, wenn ich damit zu kämpfen habe. Ein drittes, das muss ich ein bisschen erklären, Gottes Wort ist nicht lächerlich. Wisst ihr, manche sagen, wenn man das liest, manche Sachen sind lächerlich. So kann man nicht leben. Wer so lebt, wird über den Tisch gezogen. Aber darum habe ich das geschrieben, dass wir Christen daran festhalten sollen, Gott ist nicht lächerlich. Gott hat, glaube ich, Sinn für Humor. Davon bin ich überzeugt. Aber Gott ist nicht lächerlich. Die Bergpredigt ist nichts, über das wir uns lächerlich machen sollen, sondern etwas, das uns dann herausfordert, wenn wir denken, das ist lächerlich, zu fragen, habe ich das überhaupt richtig verstanden? Was bedeutet das für mich und für mein Leben? Wir sollten ernsthaft die Bergpredigt betrachten und nicht über sie Gericht sitzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich möchte das abschließen, die eine Stelle lasse ich weg. Ich hoffe, wir sind mutig genug, also die Bergpredigt wirklich so zu betrachten, als Regierungserklärung Gottes, als etwas, was Gott in meinem Leben als Charakterbeschreibung für mich mitgibt, wie mein Leben aussehen kann, in welche Richtung er mein Leben prägen möchte. Das ist mutig, sich dem zu stellen. Das ist nicht so ganz ohne. Ein Mann, John Miller, der hat das einmal so versucht deutlich zu machen. Er hat gesagt, wenn Sie nun beginnen, die Bergpredigt zu studieren, dann halten Sie einen Moment inne und fragen Sie sich selber, wie hoch ist mein Grad der Bereitschaft, etwas zu verändern. Denn er hat gesagt, die Bergpredigt ist ein Ruf in die Nachfolge Christi und zum Gehorsam, der uns einiges kosten kann. Und dann hat er gesagt, überlegen Sie sich gut, ob Sie wirklich aus der Masse heraustreten wollen. Ich möchte euch keine Angst machen, ich möchte eher die Erwartung schüren und zu sagen, dem möchte ich mich stellen. Wenn das Gottes Regierungserklärung ist, dann will ich mich herausfordern lassen, auch wenn es an die Wurzel geht, radikal, radix die Wurzel, auch wenn es an die Wurzel meiner Überzeugung, meines Lebens geht, dem will ich mich stellen. Wenn wir das zulassen, bin ich überzeugt, die Bergpredigt wird etwas verändern in deinem Herzen, in deinem Leben, in meinem Leben, denn es ist wirklich eine großartige Rede und damit möchte ich schließen. Amen. Und jetzt möchte ich gerne beten und am 5. Mai sehen wir uns dann spätestens alle wieder zur